Lesen wir zu Beginn einige Verse aus diesen Kapiteln 6, 7 und 8 aus dem ersten Buch Mose. Ich fange mal mit Vers 32 aus Kapitel 5 an. Und Noah war 500 Jahre alt und Noah zeugte Sem, Ham und Japhet. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich auf der Fläche des Erdbodens zu mehren, und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich die zu Frauen, die sie irgend erwählten. Und der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist, und seine Tage seien 120 Jahre. Vers 9. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war voll Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf der Erde. Und Gott sprach zu Noah, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Denn die Erde ist voll Gewalttat durch sie. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Eine Lichtöffnung sollst du der Arche machen, und bis zu einer Elle sollst du sie fertigen, von oben her, und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite einsetzen. Mit einem unteren, zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel zu verderben, in dem ein Hauch des Lebens ist. Alles, was auf der Erde ist, soll verscheiden. Kapitel 7, Abvers 10. Und es geschah nach 7 Tagen, da kamen die Wasser der Flut über die Erde. Im 600. Lebensjahr Noahs, im 2. Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag brachen auf alle Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. Vers 17. Und die Flut kam 40 Tage lang über die Erde. Und die Wasser mehrten sich und hoben die Arche empor. Und sie erhob sich über die Erde. Und die Wasser nahmen Überhand und mehrten sich sehr auf der Erde. Und die Arche fuhr auf der Fläche der Wasser. Und die Wasser nahmen so sehr Überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, bedeckt wurden. 15 Ellen darüber nahmen die Wasser Überhand und die Berge wurden bedeckt. Da verschied alles Fleisch, das sich auf der Erde regte, an Vögeln und an Vieh und an Tieren und an allem Gewimmel, das auf der Erde wimmelte, und alle Menschen. Alles starb, in dessen Nase ein Odem von Lebenshauch war, von allem, was auf dem Trockenen war. Und vertilgt wurde alles Bestehende, das auf der Fläche des Erdbodens war, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm, bis zu den Vögeln des Himmels. Und sie wurden von der Erde vertilgt. Und nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser nahmen überhand auf der Erde 150 Tage. Und Gott gedachte an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren und die Wasser sanken. Und die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels wurden verschlossen. Und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Und die Wasser wichen von der Erde, fortwährend weichend. Und die Wasser nahmen ab nach Verlauf von 150 Tagen. Und im 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Und die Wasser nahmen fortwährend ab, bis zum 10. Monat. Im 10. Monat, am 1. des Monats, wurden die Spitze der Berge sichtbar. Und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ den Raben hinaus, und er flog hin und her, bis die Wasser von der Erde vertrocknet waren. Und er ließ die Taube von sich hinaus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten von der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheort für ihren Fuß und kehrte zu ihm in die Arche zurück, denn die Wasser waren noch auf der Fläche der ganzen Erde. Und er streckte seine Hand aus und nahm sie und brachte sie zu sich in die Arche. Und er wartete noch 7 weitere Tage und ließ die Taube wieder aus der Arche hinaus. Und die Taube kam zu ihm um die Abendzeit, und sie ein abgerissenes Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Und Noah erkannte, dass die Wasser sich von der Erde verlaufen hatten. Und er wartete noch 7 weitere Tage und ließ die Taube hinaus, und sie kehrte fortan nicht wieder zurück. Vers 15. Und Gott redete zu Noah und sprach: Geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Vers 20. Und Noah baute dem Herrn einen Altar, und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht mehr will ich fortan den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich fortan alles Lebende schlagen, wie ich getan habe. Fortan, alle Tage der Erde solle nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Soweit das Wort Gottes. Nun, wir haben schon ein klein wenig gehört, was das Thema heute Nachmittag sein wird. Es geht zuerst einmal ein bisschen um den Inhalt hier in diesen 3 Kapiteln, wovon ich auszugsweise etwas gelesen habe. Und es ist tatsächlich so, dass neben dem Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 und 2, ich sag mal der Geburt, der Kreuzigung und der Auferstehung des Herrn Jesus, das hier sicherlich die bekannteste Geschichte in der Bibel überhaupt ist, und sicher auch die am meist umstrittenste Geschichte. Ja, das fängt schon damit an, dass die ersten 7 oder 8 Verse in Kapitel 6 schon sehr, sehr schwierig zu verstehen sind, wenn dort die Rede ist von den Söhnen Gottes, wenn anschließend die Rede ist von den Riesen, wenn davon die Rede ist von den 120 Jahren am Ende von Vers 3 oder auch, dass Gott plötzlich etwas gereute. Also es gibt in diesen Versen schon einige Schwierigkeiten, über die man einmal sprechen muss, um wirklich am Ende zu sehen, dass das zwar schwierige Verse sind, aber dass wir dort nicht irgendwelche Widersprüche in dem Wort Gottes haben. Nun, bevor ich darauf zu sprechen komme, vielleicht nochmal 3, 4 Sätze überhaupt zum Alten Testament. Es wird ja manchmal etwas stiefmütterlich behandelt, als wenn das nur so ein Anhängsel an der Bibel ist. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, dass wir im Endeffekt 3 oder 4 Möglichkeiten haben, wie wir dieses Alte Testament verstehen können und verstehen müssen. Das eine ist ganz klar, dass es ein Geschichtsbuch ist und dass wir im Alten Testament sehr viel Geschichte haben und dass das Alte Testament deswegen auch an vielen, vielen Stellen in einer zeitlichen Reihenfolge geschrieben ist. Aber die zeitliche Reihenfolge wird manchmal unterbrochen, wenn Gott uns eine ganz wichtige moralische Mitteilung zu geben hat. Das haben wir damals schon gesehen in 1. Mose 1 und 1. Mose 2. 1. Mose 2 ist nicht zeitlich gesehen nach 1. Mose 1, sondern steht mehr oder weniger parallel, wo bestimmte Dinge durch eine Lupe besonders betrachtet werden. Wir werden das, so Gott will, falls es einen 4. Vortrag gibt, auch sehen in 1. Mose 10 und 11. In 1. Mose 10 heißt es 3-mal, dass die Völker auf der Erde nach ihren Sprachen verteilt wurden. Aber die Sprachverwirrung haben wir erst in 1. Mose 11, bei dem Turmbau zu Babel. Das heißt, 1. Mose 10 spielt eigentlich nach 1. Mose 11. Und trotzdem hat Gott diese Reihenfolge gewählt, weil es eben auch eine moralische Botschaft hat, wo Gott uns zeigen möchte, dass es 2 Linien von Menschen auf dieser Erde gibt. Die eine ist die Linie ohne Gott, das andere ist die Linie mit Gott. Und so haben wir auch eine zeitliche Unterbrechung hier in Kapitel 6. Denn anders wird man das, wir werden das gleich noch sehen, mit den 120 Jahren überhaupt nicht verstehen können. Das heißt, das Alte Testament ist also nicht nur ein Geschichtsbuch. Wenn Gott etwas über Geschichte sagt, dann ist sie tatsächlich wahr. Ich kenne jedenfalls keine Aussage im Alten Testament, die als falsch geschichtlich gesehen belegt ist. Aber es ist eben nicht nur ein Geschichtsbuch, sondern 1. Korinther 9, Vers 9 zum Beispiel, zeigt uns ganz klar, dass dieses Buch auch für uns geschrieben ist. Ja, da kommt ja die seltsame Frage, da kommt dieses seltsame Zitat aus den Büchern Mose, wenn es heißt, lesen wir es, 1. Korinther 9. So, Vers 9 aus 5. Mose 25. Denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und sofort kommt die Frage, ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Man könnte sich fragen, was soll eine solche Stelle im Alten Testament? Und sofort kommt die Antwort des Heiligen Geistes in Vers 10, oder spricht er nicht durchaus unseretwegen? Denn es ist unseretwegen geschrieben. Und so weiter. Das heißt, diese Stelle zeigt uns ganz klar, neben einer Stelle in 1. Korinther 10 und Römer 15, dass das Alte Testament für uns, für die Gläubigen der Gnadenzeit geschrieben worden ist. Also das ist im Endeffekt, ich will mal sagen, die zweite Ebene, die wir vor Augen haben müssen, wenn wir das Alte Testament lesen, dass Gott dort direkt zu uns persönlich sprechen möchte. Das dritte ist natürlich, was Lukas 24 uns zeigt, dass dort an vielen, vielen Stellen Hinweise auf Jesus Christus ist. Ja, der Herr sagt ja selbst zu den Emmaus-Jüngern, dass er ihnen all das erklärte, ja, was in den Schriften im gesamten Alten Testament von ihm spricht. Und der vierte Punkt ist natürlich, dass wir hier auch prophetische Aussagen haben über zum Teil noch zukünftige Ereignisse in der Weltgeschichte. Also das Alte Testament ist nicht nur ein Geschichtsbuch, sondern es ist ein Buch, was Gott benutzt, um uns etwas von seinem Sohn zu zeigen, um uns etwas zu zeigen von zukünftigen Dingen, die noch geschehen werden, und um direkt zu unseren Herzen zu sprechen, damit dieses Buch eben auch, ich sag mal, uns hilft in der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus her. Das Zweite, was ich noch kurz betonen möchte, ist, dass der Heilige Geist im Neuen Testament das Alte Testament auf die gleiche Stufe stellt wie das Neue Testament. Und das ist 1. Timotheus 5. Ja, das ist eine Stelle, die kann man sich nicht dick genug unterstreichen. Und das sollte man nie aus den Augen verlieren, dass Gott im Endeffekt sagt, das Alte Testament steht auf der gleichen Stufe wie das Neue Testament. Denn dort wird zweimal zitiert. Das ist interessanterweise wieder dieses Zitat aus 5. Mose 25 in 1. Timotheus 5, Vers 18. Da heißt es, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und dann kommt was Einzigartiges. Dann kommt die einzige Stelle im Neuen Testament, wo das Neue Testament zitiert. Gibt sonst keine andere Stelle, wo das passiert. Wir haben zwar den Hinweis im 1. Petrusbrief am Ende, dass Petrus spricht von den Briefen, die der geliebte Bruder Paulus geschrieben hat, von denen etliche schwer zu verstehen sind und so weiter, aber dass sie ganz klar durch den Geist Gottes aufgeschrieben worden sind. Aber hier haben wir ein echtes Zitat und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Aber das Besondere ist, dass dieses Doppelzitat nicht eingeleitet wird durch die Schriften sagen, sondern durch die Schrift sagt. Und das zeigt uns, dass hier der Heilige Geist das Alte und das Neue Testament auf die gleiche Stufe stellt. Es ist genauso inspiriert wie das Neue Testament. Ja, und auch sagt Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, dass alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wieder die Einzahl. Und wieder bezieht es sich auf das Alte und das Neue Testament. Und ich denke, das ist unheimlich wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Das heißt auch 1. Mose 6 bis 8 ist im Endeffekt das inspirierte Wort Gottes. Und deswegen haben wir überhaupt kein Recht, irgendwelche Dinge davon zu streichen, zu behaupten, man muss irgendwelche Dinge dort nicht für so voll nehmen, ist vielleicht nur aus Sicht der damaligen Zeit geschrieben. Und was weiß ich, was es alles für Gründe oder Argumente gibt, die man anführt, sondern diese Kapitel 6 bis 8 sind genauso das Wort Gottes wie der restliche Teil des Alten Testamentes. Und das ist genauso das Wort Gottes wie im Endeffekt das gesamte Neue Testament. Das heißt, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 haben wir hier wirklich das Wort Gottes vor uns. So, und wenn es im Neuen Testament heißt, im 2. Timotheusbrief, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, und das ist jetzt das letzte Beispiel meiner Einleitung, haben wir sogar in Hebräer 3 ein Beispiel dafür, wie Gott das im Endeffekt gemacht hat. Und das ist wieder interessant, denn wieder erklärt Gott uns das an einem Zitat. Nicht wahr, dass das ganze Alte Testament für uns geschrieben ist? Hat Gott uns in 1. Korinther 9 an diesem Zitat aus 5. Mose erklärt. Dass das Alte und das Neue Testament auf einer Stufe stehen, hat Gott uns erklärt durch zwei Zitate, eins aus dem Alten Testament, eins aus dem Neuen Testament. Und jetzt haben wir im Hebräerbrief in Kapitel 3 und 4 einen Vers aus dem Psalmen, der dreimal erwähnt wird. Nur das hat Gott sicherlich nicht getan, weil vielleicht unser Gedächtnis zu schwach ist, uns einen solchen Vers zu merken. Sondern das Interessante ist, dass dieser Vers jeweils unterschiedlich eingeleitet wird. Ich war Hebräer 3, Vers, wo ist es? Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Gehen wir mal ein paar Verse weiter nach Vers 15, das gleiche Zitat. In dem gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und Gott benutzt es noch ein drittes Mal in Kapitel 4, Vers 7. Heute in der Mitte, heute, in David nach so langer Zeit sagend, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Nicht wahr? Ein Vers, der dreimal genannt wird und dreimal völlig unterschiedlich beginnt. Beim ersten Mal ist es der Heilige Geist, der etwas sagt, der etwas gesprochen hat, der etwas aufschreiben ließ. Nicht wahr? Das ist das, was ich eben sagte, dass das Wort Gottes inspiriert ist. Es ist eingehaucht in die Schreiber, die dann das Wort Gottes unter Leitung des Heiligen Geistes aufschrieben. Und die zweite Stelle in Vers 15 ist dann das Resultat, das Ergebnis, in dem gesagt wird, ebenso wie aufgeschrieben worden ist. Und dann kommt genau das gleiche Zitat wie das, was wir eben hatten. Und dann kommt die dritte Stelle. Und die dritte Stelle sagt nicht, wie David gesagt hat, sondern die dritte Stelle sagt, in David sagend. Nicht wahr? David war ein Werkzeug in der Hand Gottes, der durch Leitung des Geistes das Wort Gottes aufschrieb. Also hier im Hebräerbrief zeigt Gott uns ganz klar, dass das Alte Testament das inspirierte Wort Gottes ist. Es wurde geschrieben unter Leitung des Heiligen Geistes. Gott benutzte dazu menschliche Werkzeuge, was wir auch im Petrusbrief finden, heilige Menschen Gottes, schrieben, getrieben durch den Heiligen Geist. Und wir haben das Ergebnis, in dem gesagt wird, dieses schriftliche Werk. So, diese wenigen Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, dass das Alte Testament tatsächlich, so wie es Gott uns das mitteilt, ebenfalls das Wort Gottes ist. Und dass das Alte Testament ebenfalls inspiriert ist, also von Gott eingegeben, und dass wir es genauso, ich sag mal, wörtlich nehmen müssen, natürlich einige Stellen auch geistlich zu verstehen, wie eben auch das Neue Testament. Und so beginnt dieser Abschnitt, den wir hier gelesen haben, eigentlich damit, ja, dass es auf der Erde drunter und drüber ging. Es gab Gewalttat. Es gab im Endeffekt Mord und all diese Dinge, was wir auch letztes Mal schon gesehen haben, was in den Kapiteln 3, 4 und 5 beschrieben wird, der erste Brudermord, auch verschiedene andere Morde, es gab Eroberungen und so weiter und so fort. Es ist vom Prinzip her eine Zeit, wie in der heutigen Zeit auch, wo sich die Menschen immer mehr von Gott entfernen und wo der Teufel ein ganz großes Ziel hat, nämlich, sag mal, Dinge von Gott und Dinge von Menschen zu vermengen. Denn das ist das, was wir hier sehen, wenn in Vers 2 die Rede ist von den Söhnen Gottes. So, die Frage ist, wer sind die Söhne Gottes? Es gibt bestimmte Ausleger, die schreiben, das sind nichts anderes als die Nachkommen von Seth. Und diese Nachkommen von Seth haben dann Kontakt gehabt, haben sich dann verheiratet mit der ungläubigen Linie von Kain. Und das, was dann eben daraus hervorgekommen sein soll, das sind dann diese Riesen in Vers 4. Also ich kann mich mit dieser Erklärung überhaupt nicht anfreunden, denn erstens würde das bedeuten, dass nur die gläubigen Männer ungehorsam geworden sind. Denn wir lesen ja nur, dass im Endeffekt sozusagen männliche Wesen kamen und dann zu den Frauen eingingen, aber nicht umgekehrt. Das zweite würde bedeuten, dass aus dieser Beziehung hier gläubig-ungläubig plötzlich Riesen hervorgehen mit einer gewaltigen Macht, mit einer gewaltigen Kraft. Und das alles finden wir sonst nirgends im Wort Gottes. Und ich kenne auch keine Stelle im Alten Testament, womit Söhne Gottes tatsächlich irgendwelche Menschen bezeichnet werden. Dieser Ausdruck Söhne Gottes, der kommt im Alten Testament sowieso nur 5-mal vor. 2-mal hier in 1. Mose 6 und 3-mal im Buch Hiob. Und im Buch Hiob wird uns ganz klar gezeigt, dass es sich um Engelwesen handelt. Das eine ist in Hiob 1, das nächste ist dann in Hiob 2 und dann in Hiob 38. In Hiob 38, Vers 7, da geht es darum, als die Erde erschaffen worden ist, als die Erde gegründet worden ist in Vers 4, dann heißt es, oder wer hat ihren Eckstein gelegt in Vers 7, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Als Gott die Erde erschuf, gab es überhaupt noch keine Menschen. Es gab überhaupt keine Menschen, die dort irgendwie hätten jubeln können über das, was Gott erschaffen hatte. Sondern diese Stelle hier zeigt ganz klar, dass es sich um Engel handeln muss. Und das Gleiche ist natürlich in Hiob 1 und in Hiob 2, wo wir dann einmal in Vers 6 lesen, in Kapitel 1. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Und etwas Ähnliches lesen wir in Kapitel 2 in Vers 1. Das heißt, das Buch Hiob zeigt uns ganz klar, dass mit den Söhnen Gottes wirklich Engel gemeint sind, Engelwesen gemeint sind. Und ich bin davon überzeugt, dass was wir jetzt hier sehen in Kapitel 6, das sind tatsächlich gefallene Engel, die jetzt zu einigen Frauen von den Menschen gegangen sind, die sich damit verheiratet haben, und aus diesen Beziehungen dann tatsächlich Kinder hervorgekommen sind. Und diese Kinder bekommen dann dieses Prädikat in Vers 4, dass es eben Riesen auf dieser Erde gewesen sind. Das waren die Helden, die Veralters waren, die Männer von Ruhm. Und dieses Wort, was dort im Hebräischen benutzt wird, das wird sogar bei den antiken Völkern, wird das für so Halbgottwesen benutzt. Und das bestätigt eigentlich das, was ich hier sage. Man kann es sich sicherlich schwer vorstellen, also ich kann mir kaum vorstellen, wie das Ganze hier geschehen ist und was da passiert ist, aber das ist auch gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Gott uns hier diesen geschichtlichen Bericht gibt, dass es tatsächlich gefallene Engel gab, die zu den Frauen der Menschen eingegangen sind. Die Nachkommen davon waren eben besondere Riesen, die damals hier auf dieser Erde lebten. Man muss sich fragen, was ist die geistliche Bedeutung? Und ich denke, die geistliche Bedeutung ist genau das, was wir heutzutage auch haben, dass göttliche und menschliche Dinge miteinander vermischt werden. Und das Ergebnis ist immer das Gleiche, es ist Religion. Ja, ich denke, das ist auch der große Unterschied zwischen Religion und zwischen der Botschaft der Bibel. Und ich sage mal auch zwischen dem Evangelium der Bibel. Ich würde also nie sagen, die Bibel und die anderen Religionen. Ich würde höchstens sagen, die Religionen und die Bibel. Aber ich würde die Botschaft der Bibel nie als Religion bezeichnen. Denn die Botschaft der Bibel ist ganz klar, dass Gott alles getan hat. Ja, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha sein Werk vollbracht hat und dass dieses Werk so groß ist, dass jeder Mensch kommen kann. Aber dafür müssen wir nichts tun. Dafür müssen wir mit unserer Sündenschuld zu Gott kommen, müssen anerkennen, dass wir Sünder sind, müssen unsere Sünden bekennen und dann vergibt Gott uns. Das ist im Endeffekt die Botschaft dieses Buches, dass Gott alles getan hat und wir können das, was Gott getan hat, annehmen und können dann demütig zu Gott kommen. Religion ist was völlig anderes. Da hängt es sozusagen von dem Tun des Menschen ab, ob man irgendeinen Gott zufriedenstellen kann. Und deswegen gibt es bei Religion auch nie Heilssicherheit, weil ich nie weiß, ob ich genug getan habe. Ja, und das ist eben der riesige Unterschied zu der Botschaft der Bibel, wo ich auch Sicherheit habe, weil ich eben weiß, dass Jesus Christus alles getan hat. Also das, was hier beschrieben wird in diesen ersten Versen, ist eigentlich genau die Situation, die wir heutzutage auch haben. Dass im Endeffekt biblische Dinge mit menschlichen Dingen vermischt werden. Ja, und das Ergebnis ist eben ein Gebäude, was vielleicht groß und mächtig und wunderbar aussieht, aber was in sich tot ist. Denn genauso war es hier bei diesen Riesen. Gott sah nicht auf das Äußere. Die Menschen sahen auf das Äußere, die sahen diese Helden. Das ist ja schon ein Ausdruck hier am Ende von Vers 4. Weil das sind die Helden, die vor Alters waren. Die Männer von Ruhm, mit stattlicher Größe, mit stattlicher Gestalt. Sicherlich etwas, was man irgendwie bewundern musste. Aber Gott sieht nicht das Äußere. Ja, weder bei euch noch bei mir. Das, was Gott sieht, das ist im Endeffekt unser Herz. Und das ist das, was wir hier lernen können. Und so fällt Gott eben sein Urteil und sagt, mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist und seine Tage seien 120 Jahre. Und das ist jetzt das nächste Problem hier. Was ist mit den 120 Tagen gemeint? Es gibt Bibelübersetzungen, die haben jetzt hier hingeschrieben, und das Alter des Menschen sei nur noch 120 Jahre. Aber das macht meiner Ansicht nach überhaupt keinen Sinn, denn die Menschen wurden auch nach der Sintflut am Anfang noch erheblich älter als 120 Jahre. Ich glaube sogar Jakob wäre 147 Jahre alt geworden. Und erst viel später sagt Mose in Psalm 90, dass im Endeffekt das Lebensalter eines Menschen bei 70, 80, 90 Jahren liegt. Das heißt, dass Gott hier schon ankündigt, vor der Sintflut, dass der Mensch nur noch 120 Jahre alt werden sollte, macht vom Prinzip her überhaupt keinen Sinn. Denn viele, viele Generationen später waren die Menschen noch viel älter. Also muss man sich fragen, was hier die Bedeutung ist. Und dann ist für mich die Bedeutung ganz klar, dass im Endeffekt Gott den Menschen auf dieser Erde noch 120 Jahre Zeit geben wollte, bis das Gericht, die Sintflut über diese Erde kommen sollte. Und das deckt sich gut mit dem, was in 1. Petrus steht, nämlich dass in jenen Tagen die Langmut Gottes harrte. Und Langmut Gottes bedeutet immer, dass viele, viele Jahre, viel, viel Zeit ins Land geht. Das deckt sich wunderbar mit dem, was hier steht, dass es eben 120 Jahre gab, die Gott den Menschen noch ließ, ja, dass er noch hätte zu Gott kommen können. Ich glaube übrigens nicht, dass Noah diese Zahl kannte. Das heißt hier nicht, dass Gott das zu Noah sagte, sondern Gott sagte das hier, ich will mal sagen, zu sich selbst. Vielleicht war das eine der ganz, ganz großen Prüfungen von Noah. Ja, dass Gott zu Noah sagt, jetzt bau die Arche. Gott baute diese Arche, Noah baute diese Arche und dann dauerte das noch 120 Jahre, bis er diese Arche auch benutzen konnte. Ja, das war sicherlich auch eine Prüfung in dem Leben von Noas. Um wirklich auch mal zu zeigen, wie sieht es in seinem Herzen aus. Und sowohl der erste Petrusbrief wie auch Hebräer 11 sagen uns ganz klar, dass er diese Arbeit treu erfüllt hat. Und auch das Wort Gottes sagt es uns, denn Kapitel 6 endet mit dem Satz, und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Also Noah war nicht nur jemand, der glaubte, sondern Noah hatte auch tatsächlich Glaubensgehorsam. Und so bedeuten also diese 120 Jahre, dass Gott dem Menschen noch 120 Jahre Zeit gab. Aber dann gibt es eine weitere Schwierigkeit. Das sind natürlich all die Dinge, die heutzutage angeführt werden. Also wenn dieser Text voller Widersprüche werden, und das ist natürlich Kapitel 5, Vers 32 und Kapitel 7, Vers 6. Und Noah war 500 Jahre alt und Noah zeugte Sem, Ham und Japhet. Kapitel 7, Vers 6. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam. So, jetzt braucht man keine Koryphäe in Mathematik zu sein, um zu verstehen, dass 600 minus 500 und nicht gerade 120 ist. Das kann ja im Taschenrechner nachrechnen und sonst, aber eigentlich kriegen wir das so noch hin. Das heißt, wir haben hier ein Problem von 20 Jahren. Und das Problem müssen wir auch lösen. Und jetzt kommt das, was ich eben sagte. Wir haben hier nicht nur eine zeitliche Reihenfolge, sondern diese Verse in Kapitel 6, Vers 1 bis am Ende Vers 8 sind sozusagen eingeschoben worden. Es war etwas, was Gott vorher gesagt hatte. Es gibt im Hebräischen keinen Unterschied zwischen der Vergangenheit und der vollendeten Vergangenheit. Das heißt, ich könnte Vers 3 auch einleiten. Und der Herr hatte gesprochen, mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist und seine Tage seien 120 Jahre. Das heißt, Gott hat diese Verse, die hier stehen, und das, was Gott hier beschreibt, hat er sozusagen vor Kapitel 5, Vers 32 gesprochen. Wir haben hier also eine Unterbrechung der zeitlichen Reihenfolge. Ich sagte eben schon, wenn Gott so etwas macht, dann eben, weil hier eine besondere moralische Botschaft drin steckt. Und diese moralische Botschaft ist das, was ich eben sagte, was die Folgen davon sind, wenn göttliche und menschliche Dinge miteinander vermischt werden. So, das heißt also, Noah war ungefähr 480 Jahre alt, als diese Verse passierten, Kapitel 6, Vers 1 bis Vers 8. Und damit sind alle Widersprüche behoben. Und damit gibt es auch kein richtiges Problem mehr. Und damit kann man verstehen, wie hier diese Verse zu verstehen sind. Eins ist ja auch klar, Noah hat ja nicht alle drei Söhne im gleichen Jahr bekommen. Sem, der Älteste, hat Noah bekommen, als er 500 Jahre alt war. Bei Ham war Noah übrigens 503 Jahre alt. Das können wir auch leicht aus dem Text entnehmen. Vielleicht noch ganz kurz, Kapitel 11, Vers 11. Dies sind die Geschlechter Sems. Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachsad 2 Jahre nach der Flut. Das heißt also, 2 Jahre nach der Flut war Sem 100 Jahre alt. Dann wird er also ungefähr geboren oder gezeugt worden sein, als Noah 503 Jahre ungefähr alt war. Damit ist es völlig klar, also Ham meine ich, Entschuldigung, nicht Sem. Damit ist klar, dass Ham der zweite Sohn von Noah gewesen ist. Und 1. Mose 9 zeigt uns sogar, dass Japhet der jüngste Sohn gewesen ist. Das heißt, wir können sogar ungefähr feststellen, oder von zweien wissen wir, wann sie im Endeffekt geboren worden sind. Also das Ganze löst sich hier auf, wenn man diese ersten 8 Verse vorzeitig vor Kapitel 5, Vers 32 setzt. Die nächste Schwierigkeit, vielleicht die letzte, möchte ich noch kurz drauf zu sprechen kommen, ist natürlich Kapitel 6, Vers 6. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und es wird natürlich dann von sämtlichen Bibelkritikern sofort 4. Mose 23 angeführt. Vers 19. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch ein Menschensohn, dass er bereue. So, und das Wort für gereuen und bereuen und reuen ist natürlich im Hebräischen immer das Gleiche. Haben wir so scheinbar einen wunderbaren Widerspruch. Hier in 1. Mose 6 heißt es, dass der Herr etwas, ja, sich gereute. 4. Mose sagt, Gott bereut nichts. Nun, auch das ist kein Widerspruch. Auch das ist etwas, was man ganz leicht lösen kann. Der Unterschied ist nämlich an dem Namen Gottes, der hier benutzt wird. In 4. Mose, bei dieser Stelle, die ich gerade gelesen habe, da steht tatsächlich Gott, der absolute Gott in seiner absoluten Allmacht und Heiligkeit, der einfach vollkommen ist. Und von dem es eben heißt, dass er nicht mit einem Menschen verglichen werden kann, dass er irgendetwas zu bereuen oder zu reuen oder zu gereuen hat. Hier dagegen in 1. Mose 6 ist die Rede von dem Herrn oder eben auch Yahweh oder Jehova, was früher sonst hier in diesen Bibeln stand. Das heißt, das ist der Name Gottes, wie er sich seinem Volk über offenbart hat. Und wenn dieser Name benutzt wird, dann sehen wir Gott nicht immer nur in seiner absoluten Heiligkeit, sondern dann sehen wir ihn auch in seiner Beziehung zu uns Menschen. Und das ist interessant, dass dieser Name immer dann benutzt wird, wenn Gott der Herr in einer ganz besonderen Beziehung zu Noah und zu den Menschen hier in 1. Mose 6, 7 und 8 stand. Ja, wir haben das in Vers 3. Der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen rechten. Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war. Vers 6. Es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte. Vers 7. Und der Herr sprach, ich will den Menschen vertilgen. Vers 8. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Kapitel 7, Vers 1, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche. Vers 5, und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. Und am deutlichsten wird das dann vielleicht in Vers 16, und die hineingingen, waren männlich und weiblich von allem Fleisch, wie Gott ihm geboten hatte, der allmächtige Gott. Und der Herr, nicht Gott, sondern der Herr in seiner Beziehung, seiner persönlichen Beziehung zu Noah, schloss hinter ihm zu. Also, dass hier diese verschiedenen Namen für Gott benutzt werden, Herr und Gott, bedeutet nicht, was auch oft gesagt wird, dass man hier von verschiedenen Quellen abgeschrieben hat, sondern es steht im Endeffekt zum Kontext von dem, was hier beschrieben wird. Auf der einen Seite Gott in seiner Allmacht, in seiner absoluten Souveränität, auf der anderen Seite der Herr, wie Gott sich dem Menschen offenbart hat, eben auch in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit, der aber auch ein Richtergott ist und Gericht üben muss, wenn der Mensch nichts mit Gott zu tun haben möchte. Und so ist das also kein Zufall, dass hier diese beiden Namen für Gott nebeneinander benutzt werden, sondern es passt jedes Mal genau zu dem Kontext, worum es hier geht. So, auf der einen Seite die Menschen, die sich so von Gott entfernt haben, auf der anderen Seite ein Noah, der dieses herrliche Kennzeichen hat, dass er gerecht war, dass er vollkommen war in Vers 9 und dass er mit Gott wandelte. Nun, dass er mit Gott wandelte, das lesen wir nur zweimal in der Bibel von Personen, die mit Gott wandeln. Das ist Henoch und das ist Noah. Aber es gibt zwischen beiden einen riesigen Unterschied. Denn von Henoch lesen wir es zweimal, von Noah lesen wir es nur einmal. Vielleicht nur nebenbei, das Besondere ist hier nicht das Wort wandeln. Ich kann auch dahin schreiben, gehen. Das ist das völlig profane Wort, was sonst auch mit gehen in der Bibel benutzt wird. Das Entscheidende ist das Wörtchen mit, was hier steht. Und das haben wir in dieser Konstruktion nur dreimal. Dass jemand mit Gott ging, dass jemand mit Gott wandelte. Bei Henoch zweimal. Henoch hatte einen Startpunkt und Henoch hatte ein Ende, nämlich als Gott ihn entrückte. Und die ganze Zeit über heißt es, dass Henoch mit Gott wandelte. Henoch war also jemand, der mit Gott begann, aber der auch bei Gott blieb und der festhielt bis zum Ende. Noah war jemand, der mit Gott begann, der auch eine Zeit lang mit Gott wandelte, aber der eben nicht bei Gott blieb, der diese schreckliche Sünde gemacht hatte, dass er sich betrank, dass er sich anschließend entblößte, dass sein jüngster Sohn diese Blöße sah und natürlich dann das tat, was leider heute auch oft getan wird, dass er diese Sache draußen weitererzählte. Man kann sich vielleicht die Frage stellen, warum ist Gott so hart mit dem jüngsten Sohn? Der hat das doch nur gesehen. Noah war doch derjenige, der diese Sünde getan hatte. Aber lies mal Kapitel 9. Ich will es einfach mal vorgreifen. Das ist ein ganz interessanter Satz in Vers 22. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern. Nee, so heißt es da nicht. Und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Ein hebräisches Wort, was da eigentlich gar nicht stehen muss. Aber damit will Gott zeigen, was hier die Sünde ist. Nicht, dass er zu seinen Brüdern ging und sagte, du hör mal, mein Vater hat hier eine Sünde gemacht, das war nicht so gut. Sondern er berichtete es seinen Brüdern draußen, heißt nicht anderes, als dass er es rumtratschte. Benutze ich mal ein neudeutsches Wort. Also einfach so ein Gerücht verbreitete, um sich irgendwie interessant zu machen. Ja, das, was heute auch so typisch ist. Manchmal via E-Mail, manchmal über Internet, wie auch immer. Es sind vom Prinzip her hier top aktuelle Verse, die gut in unsere heutige Zeit leider passen. Denn der Mensch hat sich nicht geändert. So endet ja auch 1. Mose 8. Das menschliche Herz ist trotz der Sintflut nicht besser geworden. Und es ist auch heute nicht besser. Es hat sich nicht verändert. Aber hier, das ist das Schöne, wandelte Noah zunächst mit Gott. Was heißt das? Mit Gott wandeln. Nun, jeder, der mal mit seiner Frau zusammen, passiert mir leider sehr selten, spazieren gegangen ist, der wird verstehen, was das heißt, mit einem zu wandeln. Da gibt es nämlich 4 Regeln. Die Regel Nummer 1 ist, man geht in die gleiche Richtung. Das ist ja ein seltsamer Spaziergang, wenn der eine nach links, der andere geht nach rechts. Ganz einfach, oder? Das heißt, man geht in die gleiche Richtung, in die Gott ging. Das war das Kennzeichen von Noah. Die zweite Regel ist, man hat das gleiche Ziel. Es bringt ja nichts, wenn der eine nach 200 Metern stehen bleibt und der andere latscht noch 10 Kilometer. Das ist ja nun kein Gehen miteinander. Das ist ja nun kein Wandeln mit Gott. Das heißt, man hat das gleiche Ziel, das Gott hat. Das dritte Kennzeichen ist, dass er mit der gleichen Geschwindigkeit geht. Ist auch völlig logisch, weil es ja auch ein seltsamer Spaziergang, wenn der eine doppelt so schnell geht wie der andere. Also sowas gibt es natürlich in der Bibel. So ein Jakob, der war manchmal doppelt so schnell wie Gott. Musste Gott ihn immer wieder zurückziehen. Ich weiß, sie wandelten mit Gott. Das war das Kennzeichen hier von Noah. Er ging auch mit der gleichen Geschwindigkeit wie Gott. Und wir sehen das in dem Leben von Noah. Wie gesagt, die ganzen Details über die Arche, das mache ich nachher bei dem Lichtbildervortrag. Aber mir geht es mehr um dieses geistliche Verhalten von Noah. Ist dir das mal aufgefallen, dass Noah so lange in der Arche blieb, bis Gott ihm sagte, geh raus? Auch nachdem die Taube zum dritten Mal rausgeschickt worden ist und sie nicht mehr zurückkam, hat Noah nicht die Arche verlassen. Der hat zwar oben so ein Fenster geöffnet und rausgeguckt und sah, dass die Erde wirklich trocken war, aber der blieb noch in der Arche. Irgendwo stand das in Kapitel 8, haben wir auch gelesen, bis Gott ihm den Auftrag gab in Vers 15. Und Gott redete zu Noah und sprach, geh aus der Arche Vorher schon in Kapitel 13 haben wir gesehen, in der Mitte, und Noah tat die Decke von der Arche und sah, und sieh, die Fläche des Erdbodens war getrocknet. Und im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde trocken. Und trotzdem blieb er so lange in der Arche, bis Gott zu ihm sagte, geh aus der Arche und auch die ganzen Tiere. Das ist das, was ich eben sagte, wenn es heißt, er wandelte mit Gott. Er hatte das gleiche Ziel, er hatte aber auch die gleiche Geschwindigkeit. Er wartete, bis Gott ihm sagte, und nun verlass die Arche. Das ist auch etwas, ich denke, was wir uns alle so im Leben ein bisschen fragen müssen, ob wir da auch die gleiche Geschwindigkeit haben wie Gott. Ob wir auch in der Lage sind, zu warten. Ich meine, das war ja für Noah alles nicht so einfach. Und man sieht oft die Arche, man sieht draußen dieses Wasser und dieses Gericht Gottes. Aber guck mal, der Mann, der konnte nicht rausgucken. Ja, der musste erstmal 120 Jahre an dem Boot bauen. Dann ließ Gott ihn in die Arche gehen. Dann dauerte es noch 7 Tage, bis das Wasser kam. Und als er in der Arche drin war, als die Türe zu war, da sah der Noah überhaupt nichts mehr. Dann war der wirklich in dieser Arche und wartete Tag für Tag, bis diese Archenfahrt endlich wieder zu Ende ist. Stell dir mal vor, in einem Schiff, was du überhaupt nicht steuern kannst. Noah hatte überhaupt keine Möglichkeit, noch irgendeinen Einfluss auf seine Lebenssituation zu nehmen. Ich denke, das ist ein Grund, warum Gott die Tür schloss. Ja, ein Grund ist sicherlich, damit die Tür tatsächlich dicht ist. Das war nun die unsicherste Stelle an dem ganzen Boot. Und Noah konnte sie auch schlecht von innen abdichten. Aber ich denke, der zweite Grund ist, damit sie keiner öffnen konnte. Und sogar ein Noah nicht. Auch wenn er gewollt hätte. Die Tür war zu von Gott geschlossen. Stell dir vor, du bist ein Jahr in solchen Lebensumständen, siehst keinen Ausweg, kannst nicht nach draußen blicken. Ja, das Einzige, was er hatte, war Vertrauen auf Gott. Noah hatte sowieso nichts anderes. Kein einziges niedergeschriebenes Wort Gottes. Mündliche Gespräche, die er mit Gott hatte, dass Gott ihm irgendwie seine Gedanken gezeigt hatte, mehr hatte Noah nicht. Und trotzdem vertraute er. Ja, mich erinnert das immer an Lukas 5, wenn der Herr zu Petrus sagt, wirf mal das Netz an der tiefsten Stelle des Sees raus. Und wo Petrus sagt, um das zu tun, habe ich nur eine einzige Grundlage. Und das ist auf dein Wort hin. Und genau das ist das, was wir hier sehen. Noah hatte nichts anderes als das Wort Gottes. Und trotzdem war das sein ganzes Vertrauen. Das gab ihm so viel Kraft, 120 Jahre lang an diesem Boot zu bauen. Und er wurde dadurch ein Prediger der Gerechtigkeit. Dass die Menschen wirklich etwas von der Botschaft Gottes erfuhren, weil dieser Mann diese Arche dort baute. Man hat ihn verlacht, verspottet. Noah baute weiter. Die Grundlage für alles war das Wort Gottes. Nicht wahr? Er wandelte mit Gott. Er war gerecht, ich sag mal in den Augen Gottes. Er war nicht gerecht, weil er mit Gott wandelte, sondern er wandelte mit Gott, weil er gerecht war. Und er war deswegen gerecht, weil er anerkannte, dass es diesen großen Gott gibt. Und nachdem er anerkannte, dass es diesen großen Gott gibt und dass er sich diesem Gott zuwenden muss, kann Gott ihm dieses Prädikat geben, Noah, du bist gerecht. Und erst anschließend lesen wir ein vollkommener Mann. Ich sag mal, das erste beschreibt seine Beziehung zu Gott, das zweite beschreibt seine Beziehung zu den Mitmenschen. Dass er wirklich auch ein geistlich gesinnter Mensch, ein Erwachsener, wie es eigentlich auch heißt, gewesen ist. Und dann kommt eben dieses Kennzeichen. Und ich sage noch einmal, wir können es wirklich nicht hoch genug achten, was hier steht, dass er mit Gott wandelte. Leider blieb er nicht dabei. Am Ende seines Lebens begann er eben diese schreckliche Sünde. Gott lässt ihn diese Arche bauen. Und es ist klar, dass die Arche ein Bild von dem Herrn Jesus ist. Man sieht das schon alleine in Vers 14. Es war eine Arche aus Gopherholz. Und Gopherholz, wir wissen nicht, was das für eine Holzart ist. Aber Holz spricht natürlich von dem Herrn Jesus als der vollkommene Mensch auf dieser Erde. Im Lukas-Evangelium heißt es schon, wenn man das an dem grünen Holz tut, womit der Herr verglichen wird, als das Holz, das in sich selbst Leben hat, was wird dann erstmal mit dem dürren Holz passieren, mit denen die Hand anlegen an den Sohn Gottes oder an die Menschen, die Gott ablehnen? Also Holz ist ein Bild von dem Herrn Jesus, und dieses Gopherholz, dieses hebräische Wort Gopher, heißt auch zudecken, heißt bedecken. Es spricht also wirklich auch hier von, ich sag mal, von dem Werk des Herrn als einzige Grundlage, worin es Schutz gibt. Und das war diese Arche für Noah. Das war der einzige Rettungsweg, den es gab durch dieses Gericht. Ich denke, die prophetische Sprache ist auch klar, dass es hier von dem gläubigen Überrest spricht, der durch die große Drangsal gehen muss, aber in Christus gerettet wird und dann ins tausendjährige Reich eingeht. Während ein Henoch, der vorher entrückt wird, von all den Gläubigen spricht, die vor der Drangsalzeit entrückt werden. Das, was wir im 1. Thessalonicher Brief finden. Ich hoffe, dass jedem klar ist, dass im 1. Thessalonicher Brief, da geht es nicht um die Entrückung der Versammlung, das steht da überhaupt nicht. Da geht es um die Entrückung aller Gläubigen, die zur Zeit des Alten Testamentes lebten und die bis zum Ende der Gnadenzeit lebten. Also von den Gläubigen aus allen Haushaltungen bis eben zum Ende der Gnadenzeit, die dort gemeinsam entrückt werden. Und davon ist eben dieser Henoch ein Bild. Nun, diese Arche hatte verschiedene Kammern. Das Interessante ist, das hebräische Wort ist eigentlich Nester. Es waren Ruheorte. Ja, in dieser Arche, die so durch dieses Gericht ging, in diesem Boot, wo man nichts nach außen sehen konnte, war tatsächlich ein Platz der Geborgenheit. Und darum ist es natürlich auch ein Bild, ich sage nur ein Bild, auch von den täglichen Lebenssituationen, wo wir drin stecken, durch die wir auch hindurchgehen müssen, wo wir überhaupt keine Kraft haben, selbst etwas zu tun, aber wo es einen Ort der Geborgenheit gibt, nämlich in Christus, ein Ort, wo wir sogar Ruhe finden können in den Wirren dieser Zeit. Ich war der Herr, sagt selbst mal zu den Jüngern, als die Jünger zu ihm kamen, ich glaube Markus 4 oder 6, wo sie ihm alles erzählten, was sie getan hatten. Da hat der Herr nur eine Antwort für sie. Kommt mal her, geht an einen öden Ort und ruht mal ein klein wenig aus. Und das ist unsere Geborgenheit, unser Ruheort, Jesus Christus. Vielleicht noch ein Gedanke zu der Lichtöffnung. Das war irgendeine riesige Öffnung oben im Dach, wo wir überhaupt nicht genau wissen, in der Arche, wie sie damals aussah. Aber es muss eine Decke über diese Lichtöffnung gewesen sein, denn wir lesen ja am Ende von Kapitel 8, dass Noah diese Decke dieser Lichtöffnung entfernte. Außerdem, wenn da keine Decke gewesen wäre, ja, dann wäre das Boot nach kurzer Zeit eine Badewanne geworden oder irgendwas, wäre voll Wasser gewesen. Das war ja sicherlich nicht der Sinn der Arche. Also es muss irgendwie eine Lichtöffnung oben gewesen sein für die Zirkulation der Luft. Es kann sein, dass diese Arche noch eine zweite Öffnung hatte, nämlich ein kleines Fenster. Das ist etwas, was wir da in Kapitel 8 finden, wenn es heißt, dass er das Fenster öffnete. Vers 6, und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte. Das ist ein ganz anderes Wort als die Lichtöffnung, die vorher in Kapitel 6 erwähnt wird. Und so kann es sein, dass diese Arche oben diese Lichtöffnung hatte, dass die Arche diese Tür hatte, die Gott verschlossen hatte, und dass diese Arche vielleicht auch noch ein weiteres Fenster hatte, was auch zuzuschließen war, wodurch er dann eben diese verschiedenen Vögel anschließend rauslässt. Nun, das, was Noah mitnehmen musste, das waren verschiedene Tiere nach ihrer Art, dort komme ich später darauf zu sprechen. Und zwar das Interessante ist, dass Noah diese Tiere nicht ausgesucht hatte. Es gab also zwei Dinge, die Noah nicht selbst machte. Das eine war, Noah schloss nicht selbst die Tür. Und das zweite war, dass Noah nicht selbst bestimmte, welche Tiere kamen in die Arche und welche nicht. Das hätte Noah auch gar nicht tun können. Denn woher hätte denn Noah gewusst, welche Tiere, die er jetzt aussuchen würde, würden überhaupt den Stress einer solchen Archenfahrt überleben? Und ich weiß nicht, ob sich schon mal jemand mit Insekten beschäftigt hat oder vielleicht mit Spinnen. Möchte ich mal den sehen, der mir mal eben sagt, das ist ein Männchen, das ist ein Weibchen. Ja, ganz so einfach ist das nicht. Und deswegen hat Noah auch keine Eier mitgenommen, wie Leute schon mal behaupten. Stell dir mal den armen Noah vor, der hebt so ein Ei hoch, guckt sich's an, bestimmt ein Männchen drin. Ab in die Eiche. Jetzt brauche ich noch das Weibchen dazu und dann gehen wir nochmal auf die Suche. Auch wenn das manchmal gesagt wird. Hier steht, dass lebende Tiere mitgenommen wurden, in denen ein Atem ist. Es waren Tiere, lebende Tiere hat er mitgenommen, nicht irgendwelche Eier oder was weiß ich. Und das Entscheidende ist hier, dass Gott diese Tiere zur Arche schickte. Das heißt, Noah brauchte diese Tiere überhaupt nicht auszusuchen. Gott schickte sie paarweise dorthin, denn sie sollten ja in die Arche, um am Leben zu bleiben, um das Leben auch in die Zeit nach der Sintflut zu bringen. Und ich kann mir den Noah gut vorstellen, der völlig staunend stand und sah, wie die Tiere ankamen. Das Einzige, was er noch tun musste, war, diese Tiere im Endeffekt in die einzelnen Kammern dieses riesigen Bootes zu verteilen. Das war seine Arbeit. Aber die Tiere aussuchen, das tat Gott. Das gilt aber nicht für alle Tiere. Muss ich auch noch sagen. Denn Noah, und das ist ganz interessant, der wusste, dass es reine und dass es unreine Tiere gab. Woher wusste Noah das? Die ganzen Reinheitsgebote aus dem dritten Buch Mose waren noch gar nicht geschrieben. Wir haben keine einzige Stelle, dass Gott schon vorher irgend so eine Keilschrifttafel aufschreiben ließ, wo drauf stand, Tier ist rein, Tier ist unrein. Das muss Noah erfahren haben, dadurch, dass er mit Gott wandelte. Da muss Noah irgendwie durch die Gemeinschaft mit Gott dieses Empfinden gehabt haben, dass es reine und dass es unreine Tiere gab. Und diese reinen Tiere, die anschließend geopfert wurden, da lesen wir nirgends, dass Gott sie zur Arche führte. Da müssen wir davon ausgehen, dass Noah diese Tiere selbst aussuchte und dass Noah diese Tiere mit in die Arche nahm, um anschließend Gott dieses Opfer darzubringen. Das ist schon eine ganz interessante Sache. Und das zeigt uns, dass diese Gläubigen damals wirklich einen vertrauten Umgang mit Gott hatten. Und dass sie darüber sozusagen die Gedanken Gottes kennenlernten. Und dann wirklich wussten, was in dem Herzen Gottes war. Und dass er deswegen auch diese reinen Tiere mitnehmen konnte. Und wir haben uns daran erinnert, dass Gott anschließend die Arche verschloss, dass 40 Tage, 40 Nächte und 40 Tage kam das Wasser über diese Erde. Wahrscheinlich der größte Teil aus den Quellen der großen Tiefe in Vers 11. Sie werden zuerst erwähnt und dann noch weiteres Wasser aus dem Himmel. Woher das Wasser genau kommt, wissen wir gar nicht. Aber die Wolken, die wir haben, die reichten nicht aus, um die Erde mit Wasser unter Wasser zu setzen. In den Wolken heutzutage haben wir, glaube ich, nur ein tausendstel Prozent von allem Wasser, was hier auf der Erde ist. Also es waren nicht so ein paar Wolken, die da einfach abgeregnet sind. Es war vielleicht irgend so ein Wasserdampfgürtel oder was weiß ich, wie der auch im ersten Buch Mose erwähnt wird, als Gott die Wasser von den Wassern trennte. Wir wissen einfach nicht genau, wie diese vorsintflutliche Erde aussah. Aber es wird irgendein Wasser gewesen sein, was dann auf diese Erde regnete. Aber ich bin davon überzeugt, dass das meiste Wasser aus diesen Quellen der großen Tiefe kam. Und dann stand das Wasser noch weitere 110 Tage auf dieser Erde, insgesamt 150 Tage. Und dann heißt es am Anfang von Kapitel 8, damit bin ich auch fast am Ende angekommen, dass es scheinbar nur einen einzigen Grund gab, warum Gott plötzlich das Wasser von dieser Erde verlaufen ließ. Warum Gott das alles stoppte, denn Vers 1 sagt, und Gott gedachte an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Das finde ich ist ein gewaltiger Ausdruck. Ich glaube, das ist auch ein mutmachender Ausdruck für alle Lebensumstände, wo wir drin sind. Ja, dass eben Prüfungen auch mal zu Ende sind. Und wohl deswegen, weil Gott an uns gedenkt. Und so war auch diese Prüfung hier zu Ende. Natürlich, auf der einen Seite war es das Gericht Gottes über die ungläubigen Menschen. Aber ich muss noch mal sagen, es war auch eine Prüfung für einen Noah. Noch einmal 120 Jahre so ein Boot zu bauen. Ungefähr ein Jahr in einem solchen Boot zu sein, wo du überhaupt nicht weißt, was draußen passiert. In völligem Gottvertrauen, mehr hatte er ja gar nicht. Und festhaltend am Wort Gottes in dieser Arche zu sein, das war sicherlich für einen Noah und für seine Familie nicht einfach. Und darum heißt es hier, und Gott gedachte an Noah, und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren, und die Wasser sanken. In Vers 4 heißt es dann, und die Arche ruhte auf dem Gebirge Ararat. Ist auch ein schöner Ausdruck, dass jetzt wirklich alles zur Ruhe gekommen ist. Es gab jetzt wirklich einen Ort der Sicherheit, der Geborgenheit, auch für dieses Boot. Nun, Noah ließ anschließend den Raben raus, der kam nicht mehr zurück, klar, ein unreines Tier, lebt von Aas, hat sie auf irgendeinem Kadaver niedergelassen und brauchte nicht mehr in die Arche zurückzufliegen. Die Taube dagegen, ein reines Tier, konnte das natürlich nicht, kam beim ersten Mal eigentlich sofort zurück, weil sie keinen Ruheort für ihren Fuß fand. Beim zweiten Mal brachte sie ein Olivenblatt mit, das Noah wirklich sehen konnte. Außerhalb gab es auch noch Leben. Und dann erst beim dritten Mal kehrte diese Taube nicht mehr zurück. Wir haben dann gesehen, dass Noah oben das Dach öffnete und sah, dass die Erde wirklich trocken war. Und dass er dann später von Gott diesen Auftrag bekam, diese Arche zu verlassen und ebenfalls alle Tiere. Und dann baute Noah am Ende dem Herrn einen Altar. Und da möchte ich noch ein paar Sätze zu verlieren. Und das ist eine ganz interessante Sache hier. Es ist das erste Mal, dass die Rede von einem Altar ist. Wir lesen zwar schon von Kain und Abel, dass sie Opfer darbrachten, aber wir lesen nicht, dass sie Opfer auf einem Altar darbrachten. Aber hier das Kennzeichen bei Noah ist, dass er eben nicht nur Opfer hatte, sondern dass er auch einen Altar hatte. Und Noah opferte natürlich nicht ein Opfer, weil er hoffte, dass Gott ihm jetzt helfen würde, sondern Noah opferte ein Opfer, weil er wusste, dass Gott ihm geholfen hatte. Und Noah bringt auch deswegen ein Brandopfer dar, was im Endeffekt nicht nur von den Taten Gottes sprach, der ihn hindurchgebracht hat durch dieses ganze Gericht, sondern was eben auch, ich sag mal, von Gott, dem Herrn selbst spricht. Ja, das ist ja das Kennzeichen eines Brandopfers, dass es im Endeffekt nicht nur von dem Werk spricht, sondern auch von dem spricht, was das Opfer in sich selbst ist. Und das ist hier eines der schönsten Bilder, was wir im Alten Testament haben, was von Jesus Christus als dem Opfer spricht. Denn wir lesen hier nicht, dass diese Opfertiere vorher zerlegt wurden, sondern wenn man das hier richtig versteht, dann muss man davon ausgehen, dass hier ganz Opfer dargebracht worden sind. Also hier wurde wirklich ein Tier genommen, auf den Altar gelegt und dann Gott dargebracht. Es gibt nur noch ein besseres Vorbild. Und das ist 1. Mose 22. Das ist deswegen ein so fantastisches Vorbild, weil es eine völlig andere Reihenfolge hat als alle anderen Opfer des Alten Testamentes. Ja, der Hebräerbrief spricht davon, dass diese ganzen Sachen hier nur ein Schatten sind von dem, was tatsächlich am Kreuz geschehen ist. Warum denn? Weil jedes Opfertier zuerst getötet wurde und dann wurde es auf den Altar gelegt. Manchmal wurde es zuerst noch zerlegt und dann wurden die Einzelteile auf den Altar gelegt. Bei Isaak war das völlig anders. Isaak wurde lebend auf diesen Altar gelegt. Und erst ganz zum Schluss wurde er von Abraham geschlachtet. Gut, Gott verhinderte das, wir kennen das. Wie war es bei dem Herrn Jesus? Er wurde lebend an das Kreuz genagelt. Und erst nachdem sein Werk vollbracht war, sagte er, es ist vollbracht. Und er gab sein Leben hin. Das zeigt uns kein einziges Opfer des Alten Testamentes. Die Reihenfolge ist immer anders. Zuerst wurde das Tier getötet, dann auf den Altar gelegt. Nur bei Isaak war es andersherum. Er wurde zuerst auf den Altar gelegt und dann sollte er getötet werden. Und deswegen ist das so ein herrliches Vorbild auf Jesus Christus, der eben auch lebend an das Kreuz genagelt worden ist. Nicht wahr? Gott sah das alles, Vers 21, und der Herr roch den lieblichen Geruch, den Geruch oder den Duft der Beruhigung. Kann man kaum verstehen. Es gibt eigentlich nichts, was schrecklicher riecht als verbranntes Fleisch. Und trotzdem sagt Gott hier, das ist ein Wohlgeruch für Gott. Ja, das ist auch eine wichtige Belehrung für uns. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, um auf alles einzugehen. Vielleicht noch einen Satz dazu. Es kommt nicht darauf an, sag mal, wie wir die Sonntagsmorgensstunden finden. Ja, manchmal gehen wir raus und sagen, Mann, das war eine super Stunde. Ja, woher wissen wir denn, ob das auch in den Augen Gottes ein lieblicher Geruch war, der dort aufgestiegen ist? Es geht nicht um uns. Wir tun es zu seinem Gedächtnis. Es geht im Endeffekt darum, wie Gott etwas sieht, was wir Gott darbringen. Ja, Gott sieht nicht das Äußere, Gott sieht das Herz. Gott sieht, aus welchem Herzen wir das tun. Und Gott sah hier dieses Herz von Noah, der wirklich bereit war, diese ganzen Tiere da als Opfer darzubringen. Und so muss es hier heißen, dass er diesen lieblichen Geruch wahrnahm. Und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich fortan den Erdboden verfluchen. Jetzt wird's interessant. Um des Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Ich war die Basis ist Gnade, nicht unser Verdienst, nicht das Verdienst der Menschen. Das Herz hat sich nicht geändert und auch das Herz eines Noah hat sich nicht geändert. In Kapitel 9, kurze Zeit später, wird man das sehen. Nun, Gott gibt Segen, Gott gibt Gnade auf der Grundlage dieses Opfers, was ein Noah dargebracht hat. Das war mal kurz so ein klein wenig diese geistliche Bedeutung dieser Begebenheiten hier in Kapitel 6 bis 8. Und auch der Versuch zu zeigen, dass das hier nicht voller Widersprüche ist, sondern dass das wirklich eine harmonische Geschichte ist, die Gott uns gegeben hat, eben aber nicht nur in Form eines Geschichtsbuches, sondern dadurch, dass öfter mal zwischendurch die zeitliche Reihenfolge unterbrochen wird, auch in Form eines Buches mit einer wichtigen moralischen Belehrung für unser geistliches Leben, eben dafür, dass wir auch in der Lage sind, mit Gott zu wandeln, wie das ein Noah in seinem Leben tat.